Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen hier vor einer imposanten Bücherwand in einem Büro, das eigentlich eine Bibliothek ist und schon sehr viel aussagt über den Bewohner dieser Wohnung in unmittelbarer Nähe des Vatikans. Es ist ein eminenter Theologe und auch den Lesern und Zuschauern der Weltwoche nicht ganz unvertraut. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf, dass er mich empfangen hat als reformierten Zwinglianer, wobei ich betone dann jeweils, wenn ich mit einem hochrangigen katholischen Würdenträger mich unterhalte, dass mein Vater Katholik war. Also ich bin sozusagen in beiden Konfessionen irgendwie mal in Berührung gekommen. Ich freue mich sehr, dass Kardinal Gerhard Müller hier ist und wir werden uns unterhalten im Folgenden etwas über das, ja, vielleicht wichtigste Thema der Gegenwart, nämlich über den Zustand des Christentums. Kardinal Müller, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Sie haben einen Geburtstag gefeiert. Was macht ein Kardinal an Weihnachten und über den Jahreswechsel?
Ja, grüß Gott, Herr Köppel. Ja, an Weihnachten das Gleiche wie alle Christen, nämlich im Gottesdienst die Menschwerdung Christi zu feiern, die Menschwerdung Gottes, die Geburt Jesu Christi zu feiern, liturgisch, aber auch dann im vertrauten Kreis dann gemütlich zusammen zu sein, aber natürlich auch tief meditieren im Gebet über dieses große Geheimnis, dass Gott uns Menschen so nahe gekommen ist, einer von uns geworden ist, näher geht's nicht. Und das ist doch das Tröstliche, dass am Ende die Liebe Gottes siegt über alles ungewartet Leiden und auch die Bosheit der Welt.
Was ist, wenn wir gleich mal direkt in medias res einsteigen, was ist Ihrer Meinung nach heute der Zustand des Christentums? Was ist die Standortbestimmung? Wir hören ja viele auch kritische Aussagen, vor allem mit Blick auf Europa. Man spricht von einer Krise der Kirche, man spricht von einer Krise der Christen, das gilt gleichermaßen etwas für die katholische Kirche wie auch für die reformierte Kirche. Was ist eigentlich Ihre Situationsbeurteilung? Wie steht es ums Christentum?
Ja, auf der weiten Welt ist natürlich sehr verschieden. In Afrika sehen wir, wie das Christentum auch wächst. Nicht nur nach außen hin durch die Zahl derer, die sich zu Christus bekennen, sondern auch von innen her. Das ist ja das Entscheidende, ob ich nicht nur Christ heiße, sondern auch bin, wenn meine Überzeugungen mit meinem Lebenswandel, mit meinem Beitrag, den ich in der Familie, in der Gesellschaft zum Aufbau, positiven Aufbau des Ganzen leiste, ob ich also so im Sinne der Nachfolge Jesu Christi mich verstehe. Und wir haben ja seit der Aufklärungszeit viele konkurrierende Ideologien, die meinen, sozusagen aus eigenem Antrieb heraus können sie die Grundfragen des Menschseins lösen. Davon sind wir eben nicht überzeugt, dass wir uns selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Endlichkeit und des Bösen herausziehen können, sondern dass wir Gott brauchen als Retter. Und das ist ja die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist als der Erlöser der Welt aus der Sünde, aus dem Bösen, aus diesem ganzen Schlamassel, in dem wir sind. Wir brauchen mal hinzuschauen auf den Zustand der Welt, der höchsten politischen Ebene, überall diese Autokraten herrschen, zu Lasten der Bevölkerung, die ja ihnen anvertraut sind, dass sie das Bonum Commune, das Gemeinwohl fördern sollen. Aber man träumt dann von Wiederkehr Chinas als Reich der Mitte oder das zaristische Russland soll wiederhergestellt werden oder die amerikanische Hegemonie, wie auch immer. Alles im imperialistischen Denken oder das Osmanische Reich soll wiederhergestellt werden, alles zulasten der Menschen, anstatt dass man sagt, wir brauchen ein gutes Miteinander der Völker, jeder respektiert den anderen, leben und leben lassen, das ist die Devise, müsste auch sein für die Politiker, aber auch in sonstigen Bereichen sehen wir viele Depressionen, Jugendliche greifen zu Drogen, weltweit habe ich gelesen, dass die Todesursachen unter Jugendlichen nicht Unfälle sind oder Krankheiten, sondern der Selbstmord. Das ist ja aber ein Indikator, dass hier etwas völlig falsch läuft, denn gerade wenn man jugendlich ist, hat man Freude am Leben und durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft von Christus her, wird das eben noch bestärkt und wir können mit allen Schwierigkeiten fertig werden mit der Kraft der Gnade Gottes. Und das wäre ganz wichtig, auch gerade für uns Christen in Europa, dass wir aus der Müdigkeit aufwachen und uns neu von Christus überzeugen lassen und uns klar machen, dass all diese Ideologien, rechts, links oder wie man sie bezeichnen will, kommunistisch, nationalistisch oder grün, apokalyptisch, dass alle diese Ideologien doch letztlich zur Zerstörung führen, zur Mutlosigkeit, zur Selbstaufgabe, zu der Angst, dass jetzt die Welt untergeht, dass wir selbst die Welt zerstören. Der liebe Gott hat uns das in die Hand gegeben, dass wir zu einem positiven Aufbau gelangen der Welt, wenn sie auch endlich ist, aber dass trotzdem wir in einer guten Weise zusammenleben können, dass wir diese Aufgaben erfüllen, die uns gestellt ist in unserer kurzen Lebenszeit. 70, 80 ist sozusagen der Durchschnitt. Aber viele sterben noch vorher, aber jedes Leben hat einen Sinn. Auch wenn ein Kind stirbt, sein Leben hat trotzdem einen Sinn und ist in Ewigkeit bei Gott aufgehoben. Und diese Hoffnung, die sollte doch allen vermittelt werden. Und sie ist möglich, wenn wir auf Christus schauen, der für uns gelitten hat am Kreuz, aber der auch von den Toten auferweckt worden ist von Gott, seinem Vater, und uns auch das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat.
Was ist Ihrer Meinung nach der Grund? Viele zweifeln ja eigentlich am Glauben oder schauen das als etwas Obsoletes an. Die Kirchen lehren sich gut. Das heißt dann in den Medien, das seien die Missbrauchsfälle in der Kirche. Man bringt solche Faktoren. Ich habe immer den Eindruck, es ist vielleicht etwas Tieferes. Nietzsche hat geschrieben, Gott ist tot. Woher kommt das eigentlich, dass die christliche Welt sozusagen das Christentum verloren hat oder den Glauben oder etwas den Boden unter den Füßen? Was ist Ihrer Meinung nach die tiefere Ursache von dieser auch Aufgeregtheit, die wir sehen? Nicht da alle paar Monate rennen die Leute irgendeinem neuen Halbgott oder einer neuen Götze hinterher. Was ist der tiefere Grund eigentlich für diese Glaubenskrise?
Es hat natürlich eine lange Geschichte, bis es zu dieser Erfahrung gekommen ist, die Nietzsche ausgesprochen hat, Gott ist tot. Er hat ja nicht gesagt, Gott existiert nicht, sondern er hat eben gemeint, dass diese Erfahrung nicht mehr da ist, dass von Gott Leben ausgeht und Sinnorientierung ausgeht. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass die abendländische Christenheit sich in den Religionskriegen, Deutschland, Schweiz, Frankreich, England, also die zentralen Länder des alten Europa, sich aufs Blut gestritten haben. 30-jähriger Krieg, nur zu sagen, die Religionskriege im Norden kriegen in Frankreich, in England die Religionskriege. Dass das sozusagen das Christentum beim großen Teil der Bevölkerung irgendwie unglaubwürdig geworden ist. Und man hat eben die Erfahrung gemacht, der Glaube an Christus eint nicht die Menschen, sondern zerstreut sie und bringt sie gegeneinander auf. Dadurch hat eben das Christentum viel Kredit verloren und jetzt gerade auch in der ökumenischen Bewegung müssen wir uns doch eben auch bemühen, diese Gegensätze zu überwinden und einheitlich auch ein Zeugnis zu geben. Nicht, dass wir einfach diese theologischen Unterschiede beiseite wischen, aber dass sie uns anspornen werden, tiefer über das Geheimnis des Glaubens nachzudenken, dass wir doch einheitlich und gemeinsam ein Zeugnis geben, dass wir im Leben und Sterben unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen können. Nicht auf eine Ideologie, sondern auf einen konkreten Menschen, Jesus von Nazareth, der eben auch, weil er von Gott herkommt, der Sohn Gottes ist und mit dem Heiligen Geist der ein- und dreifaltige Gott ist, Schöpfer, Erlöser und Vollender des Menschen ist. Und wir können, glaube ich, nicht, das Christentum kann nicht sozusagen mit anderen Heilslehren weltlicher Art sozusagen konkurrieren, dass wir sagen, wir sind die Besten, wir sind fehlerfrei. Natürlich gibt es auch innerhalb des Christentums, innerhalb der Christen auch Menschen, die in Sünde zurückfallen. Und besonders schlimm ist eben, wenn die Amtsträger, die Hauptrepräsentanten, öffentlichen Repräsentanten, Priester oder Pastoren in den jeweiligen Konfessionen sich durch eine solche Untat selber ja und ihre Opfer ins Unglück stürzen, aber eben auch schuldig werden am Glauben, an der Glaubwürdigkeit der Kirche. Denn die Glaubwürdigkeit der Kirche, nicht nur des Klerus, sondern auch aller Christen zusammen, stellen ja eine Gemeinschaft, aber besonders auch die Hirten, die der Herde mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Wir müssen eben auch durch die Glaubwürdigkeit die Tür öffnen zum Glauben. Der Glaube richtet sich ja auf Gott selber, nicht auf die Amtsträger, aber die Glaubwürdigkeit, das ist sozusagen wie die Stufe, über die man hinauf gelangt zu dem persönlichen, zu dem personalen Glauben. Und deshalb sagt ja Jesus, wehe dem, durch den das Ärgernis kommt, dem die Menschen sozusagen irre werden und Anstoß nehmen an dem unchristlichen Verhalten von Christen und dadurch eben ihr eigenes Heil dann gefährden, weil sie nicht dann zum Glauben kommen, weil sie nicht ihre Hoffnung auf Christus mehr setzen können. Deshalb ist es ganz wichtig, dass jeder, der öffentlich auch auftritt und predigt, dass er auch versuchen muss, trotz aller menschlichen Schwäche, trotzdem diese großen Ärgernisse zu vermeiden. Und es ist ja in keinster Weise denkbar, dass ein Jünger Christi, ein Apostel, Nachfolger so schlimme Dinge tut. Natürlich die leichten Sünden kann keiner sich davon dispensieren. Wir müssen jeden Tag hier im Vater unser beten, gib uns unsere Schuld. Also Schuldlosigkeit, die können wir nicht erwarten. Das verstehen auch die Leute, dass die Priester nicht sozusagen vom Himmel gefallene Heilige sind, sondern Menschen wie der andere auch. Aber solche extremen Untaten, die sind mit der Gnade Gottes auf jeden Fall zu vermeiden.
Wie erklären Sie sich eigentlich, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, ich habe das auch mit einem anderen Kardinal besprochen, mit dem Kurt Koch, dem Schweizer, wie erklären Sie sich eigentlich dieses auch letztlich institutionelle Versagen der katholischen Kirche? Ich meine, man sagt ja in allen menschlichen Bezügen, das sind Menschen, es gibt Fehler, es gibt Missbrauch, es gibt in Machtinstitutionen immer Missbrauch, aber was doch auffällt, ist, dass die katholische Kirche, zumindest der Außeneindruck, irgendwie das Thema völlig unterschätzt hat und irgendwie mit dem nicht so richtig zum Rande kommt. Sie sind ein Insider, Sie beobachten natürlich die Entwicklungen schon lange von innen. Wo liegt das tiefere Problem hier? Wollte man das einfach nicht zugeben, dass es diese Fälle gibt? Wollte man das unter den Teppich kehren? Wollte man gut dastehen? Was ist Ihrer Meinung nach das tiefere Problem hier, das vielleicht auch zu wenig berücksichtigt wird in der öffentlichen Diskussion?
Ja, jetzt von der jetzigen Perspektive aus, wo sozusagen das alles aufgeklärt wird, die einzelnen Fälle, aber dann alles über 70 Jahre hin, sieht das ganz geballt aus. Aber der einzelne Bischof oder Generalvikar, der dafür die Disziplin zuständig war, der hat in seiner Lebens- oder Amtszeit eigentlich dann doch wieder relativ wenige Fälle gehabt. Und weil das ja so undenkbar ist, wusste man sicher auch nicht in der Vergangenheit, wie man genau damit umgeht. Dann gab es ja in den 70er Jahren bis zu verschiedenen politischen Parteien hin diese Theorie, sozusagen Sex mit Kindern, das sollte entkriminalisiert werden. Da gab es ja 1970, glaube ich, in Frankreich, der Foucault und Sartre und alle die haben eine riesige Kampagne gemacht zur Entkriminalisierung, haben gesagt, wenn die Kinder das wollen, oder die Jugendlichen besser gesagt, nicht nur kleine Kinder, sondern die Jugendlichen, das sind ja eigentlich die Hauptopfer. Und das hat ja alles auch zur Verunsicherung geführt. Dann gab es ja auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese Idee, die Kirche hat, nur die Liebe zu verkünden. Und das ist keine Rechtskirche und können die Disziplin, die können wir ein bisschen sausen lassen. Vorher war das ja sehr streng, alles, jede Untat ist strengstens geahndet worden. Dann hat man sozusagen die Leine locker gelassen. Und das entspricht eben auch nicht der menschlichen Wirklichkeit. Man kann nicht einfach nicht nur von Liebe reden, sondern es muss natürlich auch konkret müssen Konsequenzen gezogen werden. Kirchliche Strafrechten. Strafrecht existiert nicht umsonst, das muss auch angewendet werden. Aber auch allgemein war man eigentlich in den 70er, 80er Jahren, auch in der Psychologie und so fort, nicht so weit, um das zu erkennen, was das eigentlich, welche Dimensionen das hat. Man meinte einfach, diesen Tätern spricht man, wird gut zu, redet man ins Gewissen und dann nehmen sich das zu Herzen und verhalten sich dann auch in Zukunft anständig. Das war alles in einer unklaren Weise. Aber ich glaube, jetzt aus diesen ganzen Erfahrungen muss man einfach doch die Konsequenzen ziehen und ganz klar diese Taten verurteilen und klar sagen, das ist einem priesterlichen Verhalten absolut widersprechend und müssen auch die Konsequenzen gezogen werden. Wer sich in einer schweren Weise hier schuldig gemacht hat, der muss aus dem priesterlichen Dienst entfernt werden und natürlich auch zivilrechtlich oder strafrechtlich vom Staat müssen dann die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Wir sehen ja auch trotzdem, dass auch in der allgemeinen Gesellschaft die Pornografie zunimmt, der Kindesmissbrauch, der Menschenhandel in Fortschritt begriffen ist und immer mehr zunimmt. Und dass es wieder neu jetzt diese politischen Bestrebungen gibt, der Entkriminalisierung dieser Untaten gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und hier muss die Kirche, das Ganze, nicht nur die Amtskirche, sondern alle Christen, von der Familie angefangen, eine Religionslehre, überall, in allen Bereichen, müssen wir ein ganz klares Zeugnis dafür geben, dass jeder Mensch heilig ist und dass in keinster Weise irgendwelche Übergriffe tätlicher Art oder die Erziehungsmethoden waren ja früher auch sehr rabiat. Aber natürlich in keinster Weise Übergriffe in die sexuelle Intimität mit diesem zerstörerischen Charakter geduldet werden können. Schon gar nicht in der Kirche, aber auch nicht in der Gesellschaft. Wir müssen auch in der Gesellschaft ist klar anmahnen, dass eben auch die ganze Sexualität des Menschen klaren moralischen Richtlinien unterworfen ist. Das sechste Gebot gilt für jeden Menschen, besonders für die Christen.
Wenn wir, wenn Sie das, diese ganze Diskussion noch etwas kurz Revue passieren lassen, wie stark hat das eigentlich die katholische Kirche jetzt im Kern getroffen? Man hat den Eindruck, das ist schon ein Thema natürlich, das massiv auch verunsichert, die Kirche extrem durchgeschüttelt hat. Es gibt Meldungen von Austritten und so weiter. Sie sehen etwas von innen, wie beurteilen Sie das? Wird die katholische Kirche mit diesem Problem fertig werden? Wird man hier die Aufklärung zustande bringen? Wird man sich wieder sozusagen zusammenfinden können? Oder ist das schon eigentlich eine der größten Krisen, die Sie jetzt auch erlebt haben in Ihrer Zeit als Theologe, als Kardinal, als katholischer Würdenträger, als Mann aus der, aus der katholischen Hierarchie auch?
Ja, die katholische Kirche ist ja in Europa, glaube ich, die einzige vergleichbare Institution, die mit Jugendlichen zu tun hat, die überhaupt Aufklärungsarbeit betreibt, Sportverbände und was auch ist, überall in Schulen, staatlichen Schulen und an Heimen wird da eigentlich nichts getan oder so gut wie nichts im Vergleich zu dem, was in der katholischen Kirche ist, und dafür wird die Kirche eigentlich noch gescholten bei all dieser Unglück, das es gibt. Es muss natürlich auch gesagt werden, dass man nicht jetzt sozusagen allgemein die Priester beschuldigt. Ne? Wenn ein muslimisch geprägter Dschihadist Attentate macht, wird sofort immer gewarnt, dass man das nicht auf die Muslime sagen darf und dass man nicht verallgemeinern darf. Die katholischen Priester ist die einzige Gruppe, bei denen man verallgemeinern darf, was dann auch gute Priester schon erlebt haben, die auf der Straße angepöbelt werden und da beschuldigt werden. Sie müssen ja die Realität auch sehen, dass 97-98% der katholischen Geistlichen weltweit niemals in diese Sache persönlich verwickelt waren und dann auch zu ungerecht, sonst kollektiv beschuldigt werden. Muss ich auch sehen, dass jedes Jahr mindestens 50 Priester, Ordensleute noch mehr dann auch ermordet werden wegen des christlichen Glaubens, ne, auch in Afrika oder in muslimischen Ländern und verfolgt werden. Das sagt dann niemand, die Priester sind zum Martyrium bereit. Also nur die negativen Erscheinungen, die werden den Priestern kollektiv, der Kirche kollektiv angelastet. Aber das, was an positiver Arbeit geleistet wird, tagtäglich so viele gute Seelsorger sich bemühen in den Pfarreien, Lehrer in den Schulen und die Ordensschwestern in den Krankenhäusern, das wird jetzt nicht irgendwie kollektiv uns aufs gute Konto geschrieben, nicht um das andere zu relativieren. In keiner Weise kann man das Negative relativieren, aber trotzdem muss man auch die Gerechtigkeit einfordern, dass nicht unschuldige Leute kollektiv beschuldigt werden. Und es gibt ja doch auch viele Fälle jetzt, die ich auch persönlich kenne, die jetzt in der ganzen aufgewühlten Atmosphäre unschuldig beschuldigt worden sind. Manche sind sogar in den Selbstmord getrieben worden, wo sich dann am Schluss herausgestellt hat, dass es falsche Anschuldigungen gab, oft gar nicht von möglichen Opfern, sondern irgendwie in den Medien hat man irgendetwas erfunden und jemand dann gejagt. Oder ein bekanntester Fall ist ja auch der Kardinal Pell, gerade gestern die Messe gehalten habe zum ersten Jahresgedächtnis, der 404 Tage unschuldig im Isolationsgefängnis war, 23 Stunden Isolationshaft gehabt hat, der von den australischen Medien gejagt worden ist in einer unglaublichen Kampagne von einer korrupten, korrumpierten öffentlichen Meinung oder bis in die Justiz, bis in den Polizeiapparat hinein. Das muss man eben auch sehen, aber es gibt noch viele andere Fälle, wo Menschen dann unschuldig gejagt worden sind. Das ist ja immer so, wenn so allgemein kollektiv Schuld zugesprochen wird, das sind es auf einmal die Muslime, die Juden, die Schwarzen oder irgendwie auch immer, oder die Nordstaatler oder die Südstaatler oder wie auch immer. Da muss ein vernünftiger und gerecht empfindender Mensch muss seine Empörung auf die tatsächlichen Vorgänge und auf die Täter richten, aber eben nicht andere, die zufällig in der gleichen Straße wohnen, zufällig den gleichen Beruf innehaben. Man kann vielleicht mal einem Metzger schlechtes Fleisch angeboten bekommen haben zu überhöhten Preisen, aber da kann ich jetzt auf einmal eine Kampagne machen gegen die Metzger oder gegen, es gibt ja auch Bankleute, die da korrupt sind, dann kann ich auch nicht jeden, der in einer Bank tätig ist jetzt einfach kollektiv von vornherein beschuldigen und sagen, die Reichen, die Schweizer oder die Deutschen, das ist ja doch eigentlich unwürdig von vernünftig denkenden Menschen.
Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Was ist für Sie heute eigentlich, was wäre heute, was ist heute der wichtigste Auftrag der Kirche? Ich meine, Sie waren der Chef der Glaubenskongregation, insofern Nachnachfolger von dem späteren Papst Benedikt, also sozusagen der oberste Theologe der katholischen Kirche, der Glaubenslehrer. Was ist heute jetzt die wichtigste Aufgabe der katholischen Kirche? Könnte auch die evangelische einbeziehen. Was ist letztlich aus Ihrer Sicht der wichtigste Auftrag im Moment?
Ich glaube, man kann andere nur überzeugen, wenn man auch selber überzeugt ist. Und das Christentum ist von Anfang an nicht einfach durch Bücher, so wichtig sie sind für die Wissenschaft, verbreitet worden oder durch Propaganda, dass sich jemand auf den Marktplatz gestellt hat. Der Apostel Paulus hat hier mal auf dem Areopag öffentlich gesprochen und diskutiert mit den dortigen Popularphilosophen, aber der Erfolg war mäßig, sondern das Wort Gottes ist ja eine persönliche Ansprache Gottes an jeden Einzelnen, jeder Einzelne in seiner Bedeutung, in seiner Wichtigkeit. Und es kann eben nur durch Zeugen vermittelt werden, durch lebendige Zeugen. Ein Mensch sagt es dem anderen, ne? Geht hin, lehret die Völker, hat Jesus gesagt. Und dieses persönliche Zeugnis mit Wort und aber auch mit der Tat, mit dem christlichen Leben, nach der Bereitschaft, dann auch jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns nach dem Grund, dem Logos, der Hoffnung fragt, die in uns ist. Und so hat sich ja das Christentum im alten Römischen Reich verbreitet. Seht, wie sie einander lieben. Da haben die Leute auf einmal gemerkt, die Christen, die wir für blöd halten, weil sie nicht die Götter anbeten oder weil sie nicht auf der Höhe der griechischen Philosophie sind, die sind gar nicht so schlimm. Die kümmern sich auch um die alten Menschen und sie setzen die Kinder nicht aus, wenn sie irgendwie gehandicapt sind, sondern gilt jeder Mensch in seiner Würde unabhängig von seinem Lebensstand oder von seinem Intelligenzquotienten oder was man auch immer an menschlichem Maß anlegt, sondern das hier wird das göttliche Maß angelegt. Gott hat jeden Menschen um seine Selbstwillen erschaffen. Jesus hat sein Leben für uns dahingegeben und glaube, das ist die Botschaft und das kann jeder mit dem kleinen Einmaleins sich ausrechnen, dass wir nicht auf Hitler, Stalin oder Nietzsche oder Kant, ehrbare Philosophen, letztlich unsere Hoffnung setzen können, weder auf die Politik, möchte ich also mit sagen, weder noch auf die Wissenschaft, Naturwissenschaft, noch auf die Philosophie. Es können Orientierungen sein, Hilfen sein, aber im Leben und im Sterben, solange im Sterben, kann mir nur einer helfen. Da kann mir kein Politiker helfen, kein Wissenschaftler, sondern im Sterben, wo ich ganz alleine bin, mit mir selber kann mir niemand helfen, aber Gott kann mir helfen. Und das ist, glaube ich, die Probe und die Prüfung, die wir eigentlich dann nur mit Gott bestehen können. Und nicht einfach mit einem selbst ausgedachten Gott, sondern mit dem Gott, der gesprochen hat, der sein Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens damals eben befreit hat und ihm beigestanden ist, babylonische Gefangenschaft. Volk Israel besteht bis heute, trotz all der ungeheuren geschichtlichen Vorgänge und dieses Hasses, hat schon Tacitus gesagt, der Hass auf das jüdische Volk und auf die Christen, gerade wegen ihres Glaubens an Gott. Aber trotzdem hat sich Gottes Verheißung bewahrheitet in Israel, Volk Israel, Bundesvolk, aber auch gegenüber dem erwählten Gottesvolk des Bundes in Jesus Christus, trotz aller Verfolgung und auch inneren Zersetzung, die immer möglich ist, hat die Kirche sich doch seit 2000 Jahren erhalten und ist jetzt größer als je. Und auch jetzt bei der augenblicklichen Flaute ist es trotzdem möglich, dass der liebe Gott den Wind und Sturm des Heiligen Geistes in unsere schlaffen Segeln bläst und dass das Schifflein Petri auch in Europa wieder Fahrt aufnimmt und dass von der Kirche Jesu Christi auch Hoffnung wieder ausgeht, dass unser sterbender, müder Kontinent Europa, wie er so oft beschrieben wird, wieder vital wird und dass Lebensfreude aufkommt, Zukunftsoffenheit ist. Und dass wir nicht einfach denken, jetzt Klimakatastrophe und alles geht unter und so fort. Wir sind keine Untergangspropheten. Wir sind Propheten der Hoffnung und trotz allem menschlichen Niedergang wird am Ende doch die Liebe Gottes den Sieg davon tragen.
Was bedeutet eigentlich Glauben für Sie? Wie würden Sie diesen Begriff definieren?
Ja, Glauben ist ja nicht einfach ein menschliches Meinen oder ein philosophisches Glauben. Ja, Jaspers hat ja von dem philosophischen Glauben gesprochen, aber es ist über das reine Sachwissen hinausgehende persönliche Beziehung zu einer anderen Person im Vertrauen, vollen Vertrauen, die wir auf Gott setzen, den Schöpfer und Vollender der ganzen Welt und eines jeden einzelnen Menschen. Und es ist auch eine Erkenntnis der Wahrheit, die Gott selber ist, nicht einfach nur eine sachmäßig gesteigerte Erkenntnis, wie wenn wir so uns dann der künstlichen Intelligenz mehr speichern können an Wissen, als es vielleicht ein natürlicher menschlicher Einzelverstand tun kann. Also es ist nicht einfach eine Steigerung und Sammlung, Konzentration des Sachwissens, sondern es ist ein personaler Akt des vollen Vertrauens auf Gott, der es mit uns Menschen gut meint und der es auch in der Hand hat, das alles zu einem guten Ende hinzuführen. Und Glauben, das Vertrauen zu Gott gibt es eben nicht ohne die Hoffnung und ohne die Liebe. Mhm. Das sind die drei göttlichen Tugenden, die wir nutzen nicht einfach so mit selbstgemachtem Aufschwung aus uns herausholen können, sondern wir sind ja nach der klassischen Lehre, sind sie uns eingegossen vom Heiligen Geist, entsprechen aber auch den menschlichen Grund, der menschlichen Grunddynamik. Kant hat ja gesagt, das sind die drei Grundfragen, was kann ich glauben, hoffen, was soll ich tun, und so, was ist der Mensch? Also diese Grundfragen, die Grunddynamik, die in uns ist, die geht nicht ins Leere. Wir werden nicht frustriert am Ende, sondern am Ende geht alles gut aus.
Und Glauben ist ja, ich glaube, Josef Ratzinger hat das einmal so definiert in seiner Einführung in das Christentum, Glauben ist das Vertrauen auf das Unsichtbare. Und vielen fällt das ja schwer, die denken, ja, wie kann man auf etwas Unsichtbares, etwas, was mit unseren beschränkten Verstandesmitteln gar nicht zu erfassen ist, wie kann man zu so etwas Vertrauen fassen? Dann schleicht sich ja dann sozusagen leicht der Zweifel ein. Wie sind Sie als lebenslanger Theologe damit umgegangen? Was sagen Sie Leuten, die Ihnen erwidern, ja, ich würde gerne glauben, aber allein mir fehlt der Glaube, ich kann es nicht. Wie kann man sich eigentlich in diesen Wirklichkeitszugang hineinbewegen, den man als Glauben bezeichnet?
Naja, Goethe sagt ja auch, dass wir alles, was wir Menschen so veranlagt sind, dass wir irgendwie alles schwarz auf weiß nach Hause tragen können, alles sozusagen mit Händen greifen können und alles in unsere Schublade stecken können, dass uns niemand mehr das irgendwie streitig macht. Aber wir müssen eben auch über uns hinausgehen. Wir können auch über uns hinausgehen. Petrus mit den anderen Jüngern im Fischerboot auf dem See Genezareth und dann kommen ja diese Fallwinde und dann auf dem relativ kleinen See gibt es dann fürchterliche Stürme und sie haben dann gemeint, sie gehen unter und Jesus war im Boot, scheinbar, er hat auch geschlafen und sie machen ihm quasi Vorwürfe, du schläfst, siehst du nicht, dass wir untergehen, dass wir so ein Bedrängnis sind und Jesus steht dann auf und gebietet dem Wind und den Wellen und so weiter, es trat eine Stille ein, das ist ja auch in einem tieferen Sinn zu verstehen, irgendwie diese Stille, die Ruhe des Herzens, die sich einstellt, wenn wir eben auf Gott vertrauen. Und Gott ist ja an sich unsichtbar, in seinem Wesen für uns nicht zugänglich, wohnt in einem Licht, das keiner gesehen hat, und das für uns Menschen als endlichen Wesen, als Geschöpfe nicht zugänglich ist. Aber er hat ja seine Herrlichkeit in Christus geoffenbart und deshalb heißt es zu Beginn des ersten Johannesbriefs, heißt ja auch, sondern die Apostel, wir haben dann diese Gemeinschaft mit Gott, das Vertrauen, das wir zu Gott haben dürfen, haben wir mit unseren eigenen Händen angefasst, mit unseren eigenen Ohren gehört, mit unseren eigenen Augen gesehen. Das ist das Wort des Lebens, nämlich Gott, der Mensch geworden ist in Christus, und Christus können wir anfassen, und er ist ja in der kirchlichen Gemeinschaft, im Wort der Verkündigung, im Wort der Heiligen Schrift, in den Lesungen, die wir im Gottesdienst hören, der Predigt, die das auslegt, in den Sakramenten, ist er eben doch Gott auf eine uns gemäße, sichtbare Weise gegenwärtig. Insofern stochern wir da nicht irgendwie willkürlich in einer dunklen Materie herum, die alles Licht schluckt, sondern das Geheimnis Gottes ist uns offenbar geworden, und darauf können wir uns eben auch verlassen, aber natürlich nicht so, dass wir es jetzt einfach schwarz und weiß nach Hause tragen können, dass wir das im Griff haben, sondern Gott ergreift uns. Wir können das Ergriffensein auch von uns aus beantworten, indem wir dann uns an der Hand Gottes halten. Aber es gibt ja auch viele Zeugnisse dafür, dass viele Christen, die verfolgt worden sind im Laufe der vielen Jahrhunderte, doch auch durchgetragen haben, obwohl sie in den Augen der Menschen verloren hatten, trotzdem am Ende jetzt bei Gott sind und auch in den Augen der Menschen hoch geachtet werden. Maximilian Kolbe, der im Konzentrationslager da dem Hungertod ausgesetzt worden ist, der aber im Glauben an Christus diese furchtbare Prüfung überstanden hat und im Vertrauen auf Christus dann gestorben ist, sein Leben hingegeben hat. Und er ist bekannt, er wird verehrt und als Vorbild genommen und nicht dieser Unhold, der ihn da zum Tode verurteilt hat, in der Meinung, wir Deutsche, damals die Nazis, ne, wir sind die Herrenmenschen, und diese Polen, diese Juden, das ist sozusagen, ja, in ihrer eigenen Sprache, minderwertige Menschen, die wir da vernichten können und ausbeuten können, auch innerweltlich gesehen, selbst wenn man noch nicht das Ganze in der vollen Perspektive Gottes sieht, zeigt sich doch, dass auch innerweltlich am Ende, auch innerweltlich gesehen schon, das Gute immer noch das Böse überwiegt. Ne? Und dann, wo ist denn heute die Macht von einem Hitler, von einem Stalin, einem Mao Zedong, alle diese Weltreiche, diese Imperialismen, diese Ausbeutungssysteme, die haben sie doch alle entgegen dieser Vorstellung, tausendjähriges Reich, Kommunismus ist die Zukunft, die Endstation der Geschichte, das hat sich alles nicht bewahrheitet, alles das zerfällt im Staub, und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.
Eine unglaubliche Vorstellung, eigentlich ist ja im Grunde die christliche Erzählung oder die Botschaft, dass man sozusagen den Allmächtigen, den Schöpfer des Universums, verkörpert in einem Menschen, der dann aber ans Kreuz genagelt wird, also wie ein Schwerverbrecher sozusagen stirbt und das mit sich geschehen lässt. Also der Allmächtige, der sich gewissermaßen seiner Macht begibt und in die Schwäche eintaucht. Das ist ja im Grunde, wenn man das jetzt einfach nur auch als Erzählung anschaut, eigentlich eine unfassbare Geschichte, erzählt zu einer Zeit, als ja die Römer die Starken vergöttert haben und die Kaiser sich zu Göttern erklärt haben. Was ist für Sie persönlich eigentlich die Botschaft, dass der Schöpfer des Universums, die Kraft, die alles hervorgebracht hat, dass die zu einem Menschen wird und dann am Kreuz stirbt? Das ist ja eigentlich eine unglaubliche auch Provokation, wenn man sich einmal diese Erzählung vor Augen führt. Was ist Ihre persönliche Einschätzung hier, was bedeutet das für Sie persönlich?
Wir sind natürlich von Kindheit an mit dem Evangelium vertraut, Kreuz und Auferstehung, aber wir müssen auch bedenken, dass als das so in diese griechisch-römische Kulturwelt eingetreten ist, das waren ja nicht nur so ein paar Göttenverehrer, sondern die großen Philosophen, Platon, Aristoteles, ein Mittelplatonismus und wirklich das war die höchste Spitze auch der Philosophie eigentlich bis zum heutigen Tag. Und das, die Verkörperung der politischen Macht in Kaiser Augustus, der Erhabene, und dann später die Kaiser sich zu Göttern erklärt haben, und gleichsam das Römische Reich, die politische Macht vergöttlicht haben, war das sozusagen Breaking News. Absolut. Apostel Paulus reflektiert das ja schon. Er sagt, diesen Mächtigen der Welt, also praktisch das Römische Reich, Pilatus gegenüber Christus im Prätorium, und diese höchste vergöttlichte Vernunft in der Repräsentation dieser großen Philosophen der Griechen und so. Und auf der anderen Seite dann Gottes Macht und Gottes Niedrigkeit, in Niedrigkeit Christi, die echte göttliche Vernunft ist ja der Logos, ne? Die unendliche Vernunft. Gott ist ja eben die Vernunft in seinem eigenen Wesen. Die hat sich in die Schwäche des Menschen hineinbegeben, in diese Torheit. Das klingt der Torheit. Wenn ich Macht habe, und dann wird ja nicht irgendwie, Bill Gates wird sich nicht für uns ans Kreuz schlagen lassen, oder wird keine müden Dollar hergeben für die Armen oder sich selber. Und die ganzen Leute wie Klaus Schwab und alle, die die Welt verändern wollen, sich als Messias aufspielen, die würden keinen Finger krumm machen für irgendwie arme Leute. Höchstens haben sie sich vielleicht ein bisschen feiern lassen, indem sie ein paar Gulden in das einfache Volk hineinwerfen, sich als Philanthropen dann groß feiern lassen. Das haben dann die römischen Kaiser gemacht. Aber das ist keine echte Philanthropie. Die echte Philanthropie, die Menschenfreundlichkeit Gottes, die ist ja in Christus erschienen. Und das ist ja das, was sozusagen die menschliche, endliche Vernunft sprengt. Das sprengt sie ja auf. Das ist ja ein Widerspruch zu unserem normalen Denken, dass der Höhere sich in das stinkende Gewand des Bettlers kleidet, dass der Supermächtige sich ohnmächtig macht, sich bespucken, verachten, lächerlich machen lässt. Aber das ist doch auch die Offenbarung der Liebe. Gott ist ja Vernunft, die absolute Vernunft, absolute Geist, der Hegel gesagt. Aber Gott ist auch die unendliche Liebe. Ne?
Und das ist ja eigentlich...
Vernunft ist ja der Sohn, die Liebe ist ja der Heilige Geist im dreifaltigen Gott. Also Gott selber in seinem dreifaltigen Leben, die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gottes Vernunft, Gottes Weisheit, Gottes Liebe, Gottes Zuwendung, Gottes Menschenfreundlichkeit, die sind in diese Welt eingetreten, aber nicht in dem Gewand eines Königs, eines römischen Kaisers, auch nicht im Philosophenmantel von Platon, sondern eben in diese, als Bettler, im Bettlergewand gekommen, in der Ohnmacht, ne? Wenn es keine Macht über mich, wenn sie nicht von oben gegeben werden. Ja, ich bin ein König, aber im ganz anderen Sinn. Dazu bin ich in die Welt gekommen, von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ne? Die Stimme Jesu ist leise, ist nicht gewalttätig, ist kein Propagandagetöns, ne? So Goebbels, ne? Und die ganzen Propagandisten, die mit aller möglichen Schlauheit die Menschen manipulieren. Gott manipuliert uns nicht, sondern gibt uns die Freiheit zurück. Und deshalb kann ich auch nur befreit von meiner Selbstbezogenheit, von meinem engen menschlichen Denken, kann ich dann eben auch, aber in Freiheit, auf die Liebe Gottes antworten. Deshalb ist meine Freiheit, ich gehört Gott gegenüber, verwirkliche, ist nicht etwas, was mich untertänig macht. Wir sind für Gott nicht servil, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, hat Jesus gesagt. Hat meine Freunde, die Freundschaft mit Gott, die Gotteskindschaft, Gottes Sohnschaft. Männer, Frauen sind Brüder und Schwestern Christi, Söhne und Töchter Gottes, des Vaters. Das ist eigentlich dieses Breaking News des Christentums bis zum heutigen Tag. Und wenn wir es mal so über unsere Gewohnheit von Kindheit an mit dem christlichen Vertrautheit, mit der christlichen Botschaft, wenn wir das uns mal wirklich durchdenken, dann sieht man mal, wie da alle Rekorde gebrochen werden und dass es nur die göttliche Vernunft sein kann, die sich in die menschliche Torheit kleidet, in die Torheit des Kreuzes, die Schwachheit des gekreuzigten Christus. Aber daran können wir auch ermessen, dass es nicht eine berechnende Liebe Gottes ist, nicht so eine Herr-Knecht-Dialektik und so weiter. Ich bin gut zu dir, wenn du auch gut zu mir bist. Ich gebe dir was, aber ich erwarte schon, dass du mir auch dann dankbar bist und dass du mir so ein Gefolgsmann bist und für meine Interessen eintrittst. Gott ist eben so unendlich, dass er nicht konditioniert wird durch uns und nichts gewinnt, keinen jetzt den Drang hat, uns zu äußern, dass wir dann mit Applaus ihm antworten. Und Gott verliert auch nichts, indem er sich uns mitteilt, sondern er teilt uns von seiner Fülle mit, dass wir von ihm erfüllt werden. Und das ist das Ungeheure. Und das lässt uns auch diese Botschaft, diese Begegnung mit dem Innersten des Christentums, mit Gott selber, auch etwas Trost zu kommen, wenn wir dann auf die Schwächen seiner Diener schauen und nicht daran Anstoß nehmen. Jesus hat ja auch im Wissen, wie es ist, um den Menschen die 12 Apostel berufen, die ja auch dann bis zu Judas hin, aber auch schon Petrus hat der Jesus auch verleugnet, Judas ihn verraten, die anderen Jünger sind bis auf Johannes geflohen im Kreuz. Also die sind, glaube ich, die 12 Apostel sind jetzt nicht durch ihre großen menschlichen Leistungen jetzt hervorgetreten, sondern durch die Kraft, die sie von Christus empfangen haben, können sie auch in der menschlichen Schwachheit doch die Größe Gottes bezeugen.
Was bedeutet, vielleicht noch eine letzte theologische Frage in diesem Zusammenhang, was bedeutet es eigentlich, wenn Gott gekreuzigt wird? Was bedeutet das letztlich für die Menschen? Man sagt immer, er hat sich für uns geopfert. Können Sie das vielleicht noch etwas erklären, was da die tiefere Bedeutung letztlich dieser Vorstellung ist, dass sich der Allmächtigste, stirbt am Kreuz, sich nicht wehrt, obwohl er ja eigentlich allmächtig wäre. Also er lässt sich da sozusagen, drastisch formuliert, abschlachten. Eben begibt sich seiner Allmacht, um am Kreuz zu sterben. Was ist da der tiefere Sinn dieses Bildes, dieser Vorstellung?
Ja, ich glaube, dass wir das nicht so spekulativ einholen können. Hegel hat ja aus dem Ganzen eine große Selbstentfaltung des absoluten Geistes gemacht und sozusagen das Kreuz noch eingeholt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es alle unsere menschlichen Gedanken sprengt. Aber es zeigt sich eben auch der Sinn daran, dass Gott sozusagen auf die Darstellung seiner Allmacht in Kreuz Christi verzichtet, könnte man fast sagen, nicht auf die Allmacht als solche, wesenhaft kann er ja nicht auf die Allmacht verzichten, sondern auf die Darstellung der Allmacht, um uns die Freiheit des Glaubens zu ermöglichen. Wenn ich glaube, weil ich dadurch ein Interesse habe, weil ich dann irgendwie liebedienerisch einem Höheren gegenüber mich verhalten muss oder dass mir irgendwelche Vorteile daraus erwachse oder dass sozusagen der Machthaber uns gegenüber immer noch mal auftrumpfen muss im Letzten. Ich bin trotzdem noch über dir und so weiter, wenn ich dich auch gnädig behandle, aber trotzdem, pass auf, Freundchen, wenn es zu weit treibst, dann kriegst du eins aufs Dach. Das ist ja unser menschliches Verhalten und unsere menschlichen Vorstellungen. Aber Gott sprengt auch unsere menschlichen Vorstellungen von seiner Allmacht. Gott ist eben so allmächtig, dass er sich in der menschlichen Ohnmacht Christi offenbaren kann, damit er uns die Antwort in freier, interesseloser, nicht vorteilsnehmender Liebe ermöglichen kann. Wir können Gott nur entsprechen in dieser reinen Liebe um Gottes Willen und nicht um irgendwelcher spekulativer Gedanken willen oder sachlicher Vorteile oder dass ich irgendwie doch nochmal irgendwie so auf meine Kosten komme. Die Liebe ist eben umsonst und sie braucht nicht bezahlt zu werden. Sie ist gratis. Die Gratia ist, die Gnade ist gnädig. Das ist die Botschaft. Und wir brauchen nicht irgendwie uns liebedienerisch Gott gegenüber zu verhalten, dass wir dann die Werke Gottes tun, das ist ja dann die Folge der Gnade Gottes. Nicht, weil wir dann gezwungen werden, irgendwie so durch Wohlverhalten uns dankbar erweisen müssen, sondern wir sind geschaffen, die Werke Gottes zu tun, die er im Voraus dazu bereitet hat. Die guten Werke, die wir tun, können wir doch als Christen nicht tun, sagen irgendwie, ich gebe hier einem Bettler 10 Euro, der muss mir aber dann hinterherlaufen und 100 Mal sich bedanken, sondern weil ich einfach sage, ich wende dem jetzt irgendwie mich zu, ohne dass ich jetzt nochmal dafür etwas habe. Und das soll auch der Ausdruck dafür sein, dass auch er von Gott geliebt ist, wenn er sich nachdenkt, vielleicht auch sein Leben ändert, wenn es möglich ist, zu einer Arbeit zurückkehrt, selber für sein Leben verantwortlich sein kann. Also die guten Werke, die wir tun, nachdem wir auch dann im Endgericht beurteilt werden, die müssen Ausdruck sein der Gnade, der Liebe Gottes, die wir selber empfangen haben. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst, gratis sollt ihr weitergeben. Das ist doch eigentlich das Glück des Christseins. Ihr könnt es nicht so voll verwirklichen alles, weil wir noch auf dem Weg sind, Pilgerweg, manchmal machen wir Umwege, Abwege, aber trotzdem das große Ziel können wir im Auge behalten und es ist sozusagen uns garantiert. Ne? Also wir können uns fest darauf verlassen, dass Gott seine Verheißungen auch wahr macht und einlöst.
Wo würden Sie sagen, liegen heute eigentlich, wir haben jetzt über die Botschaft eigentlich gesprochen, wo liegen heute die größten Verfehlungen der Kirche? Ich bin ja reformiert, ich bekomme dann die Mitteilungsblätter, gehe ab und zu in die Kirche und sehe, da wird da von den Kanzeln gepredigt, zum Teil sehr politisch, es geht da um aktuelle Fragen. Das ist ja etwas, was die Kirche immer umtrieben hat. Es gibt bedeutende Theologen, die sich immer wieder politisch geäußert haben. Auch sie sind ja auch ab und zu immer wieder in Diskussionen gekommen. Trotzdem hat man, zumindest ich subjektiv, den Eindruck, dass in vielen Kirchen eigentlich diese Botschaft, über die wir gesprochen haben, das wird gar nicht mehr so gelehrt, sondern man macht da etwas Tagespolitik. Aber wie beurteilen Sie das? Was ist heute eigentlich die größte Verfehlung der Kirche? Nehmen wir mal die katholische Kirche, die positioniert sich ja auch immer wieder ein bisschen anders, setzt die Akzente anders, je nachdem, wer gerade Papst ist. Was sind aus Ihrer Sicht heute eigentlich Fehlentwicklungen in der Kirche?
Ja, man spürt irgendwie einen Bedeutungsverlust und möchte dann mit sekundären Themen sich irgendwie der Bedeutung und Gehör verschaffen, indem man sich sozusagen auch auf die grüne Bewegung aufschwingt oder irgendwelche in der Wissenschaft oder in der Psychologie oder Soziologie gibt es irgendwie so Heilspläne, wie man die Gesellschaft verändern kann. Aber das hat ja alles auch seine Grenzen. Ich glaube, in einer demokratischen Gesellschaft muss man eben die Politik eben auch den Parteien überlassen, beziehungsweise auch dem Wähler, der entscheidet, was für eine konkrete Richtung eingeschlagen werden soll. Und da gibt es ja einfach legitim unterschiedliche Auffassungen. Eben ist wichtig, dass die Politik nicht ideologisiert wird. Die Politik kann nicht das Heil des Menschen schaffen, sondern wir können konkrete Probleme lösen. Wie soll das Erziehungs-, Wesen aussehen. Kinder 8 Jahre in die Schule gehen oder 13 Jahre oder so, da kann man sich drüber streiten, über die Gliederung des Schulsystems und so weiter. Da gibt es immer auch wieder verbesserte Ansätze und so weiter. Da kann man sich natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Aber die Kirche als solcher, die kirchliche Verkündigung, ne? Christen sind ja auch die Kirche, die Mitglieder, die sich engagieren in der Politik, in der Kultur, in der Literatur und so fort, aus christlichem Geist heraus. Aber die offizielle Kirche, dargestellt in ihren Amtsträgern, bis bei uns zum Papsten, Bischöfen, Priestern, vor Ort, Pfarrei, Pfarrer, die sollten sich natürlich nicht in diese sogenannte Tagespolitik einklinken, sondern gerade die moralische Dimension in der Politik deutlich machen. Erstmal die Möglichkeiten der Politik relativieren, dass die Politiker sich nicht als Heilsbringer, Messias aufspielen und sich ihre Meinungen über endliche Dinge verabsolutieren, also quasi vergöttlichen. Wichtig ist eben, das sagt das Zweite Vatikanische Konzil in dieser großen Konstitution über die Kirchen der Welt von heute, Gaudium et Spes, heißt diese große Konstitution, die sagt, dass die Kirche natürlich auch an allen Themen, Herausforderungen der Menschheit und der konkreten einzelnen Staaten und Gesellschaften teilnimmt, aber doch in einer ganz bestimmten Weise, indem sie einfach diese Dimensionen der Hoffnung, des Übernatürlichen einbezieht und auch die Politiker an moralischen, sozial-ethischen Maßstäben auch misst und diese verkündigt. Ne? Also in einem demokratischen Staat, der auf den Menschenrechten aufbaut, darf es nicht einfach in der Politik jetzt nur um den Machterhalt gehen mit allen Mitteln. Also wir müssen auch den Politikern oder den Journalisten oder all den öffentlichen Leben tätig sind, doch sagen, der Zweck heiligt nicht alle Mittel, sondern auch die Mittel müssen moralisch sein und der Zweck muss auch moralisch sein, also dem Bonn Kommune, dem Gemeinwohl dienen im ganz allgemeinen Sinne des Wortes und jetzt nicht nur einfach dem persönlichen Geltungsdrang oder dem Drang, reich zu werden, sich an den öffentlichen Mitteln zu bereichern und ununterbrochen die Diäten zu erhöhen, wenn die allgemeine Bevölkerung oder die Inflation zu leiden hat. Also muss ja auch schon irgendwie eine Proportion geben. Und das ist nicht der an den Töpfen der öffentlichen Mittel sitzt, einfach zu seinem privaten Glück dann reingreifen kann. Also diese innere Moral müssten wir eben auch so kirchliche Kurse haben, früher die KAB, die katholische Arbeiterbewegung, jetzt nicht nur die Politiker im Bundestag oder im Parlament, sondern auch irgendwie die Jugend gebildet, was ist die Soziallehre der Kirche, das ist das Beste, was überhaupt nach der industriellen Revolution und der Entstehen der modernen technologischen Gesellschaft entstanden ist, wenn nicht der Kommunismus oder der Nationalismus oder sonstige Heilslehren, sondern die kirchliche Soziallehre, die vom konkreten Menschen ausgeht und die sagt, über allem und in allem muss die Würde des Menschen, die Würde jedes einzelnen Menschen, angefangen von seiner Existenz im Mutterleib bis zum natürlichen Tod, das muss das Maß sein, auch alle Gesetzgebung. Also der Staat hat nicht die Möglichkeit, die Ehe zu definieren. Der Staat kann nicht sagen, die Ehe besteht zwischen Mann und Frau. Es besteht zwischen zwei Männern oder sowas. Die Ehe ist aus der Natur des Menschen heraus vorgegeben und die staatliche Gesetzgebung hat ihre Grenzen darin, dass sie die Menschenrechte sich voraussetzt. Also nicht sozusagen die Politiker gewähren uns unsere Rechte. Das hatten wir auch in der Corona-Situation gesehen, mit welcher Leichtigkeit da die menschlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind, obwohl keine objektive Notwendigkeit bestanden hat. Und besonders auch, dass man, nachdem schon eine gewisse Übersicht da war über die Gefährlichkeit, Nichtgefährlichkeit und so weiter, dass man dann einfach diese Maßnahmen beibehalten hat, die in keinster Weise gerechtfertigt waren in dieser Extremität. Ne? Also man kann nicht einfach mit einer Notlage alle möglichen Einschränkungen begründen, sondern es muss ja in einer Proportion stehen. Mittel und Zweck müssen in einer Proportion stehen und im moralischen Gesichtspunkt.
Sie haben sich ja damals auch geäußert, prononciert, sind ja auch kritisiert worden, weil Sie da die Corona-Maßnahmen der Politik in Frage gestellt haben. Mich würde noch interessieren, jetzt im Vatikan, wir sind ja hier in Rom, unglaublich, weil die ganze Geschichte, die Würde, letztlich auch diese ganze Architektur, die Jahrtausende zurückreicht. Jetzt, wenn Sie als Kardinal nicht einverstanden sind mit etwas, was im Vatikan passiert, vielleicht auch, was der Papst sagt, wenn Sie da eine andere Auffassung haben, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Können Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen und sagen, so Franziskus, wir müssen mal sprechen, so geht das gar nicht, da geht es in die falsche Richtung. Wie ist eigentlich so die innerkirchliche Diskussionskultur da auf höchster Stufe zwischen den Kardinälen und dem Papst? Ist ein offener Austausch, kann man da Missstände auf den Tisch legen, theologische Dispute offen austragen, oder muss man eigentlich sofort damit rechnen, wenn man den Papst in Frage stellt, dass man dann sozusagen in Acht und Bann gesetzt wird?
Ja, als Katholiken sind wir davon überzeugt, dass Christus selber, der Bischof von Rom als Nachfolger des Apostels Petrus, eingesetzt hat. Und das gehört zum Glaubensbestand der katholischen Kirche. Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie der Papst unbegrenzte Vollmacht hat, sondern ist ja in der Glaubensverkündigung absolut gebunden, wie jedes Konzil auch, wie der Bischof auch, jeder Priester auch an die Heilige Schrift. Das ist das Wort Gottes, das ist das Maß in allem und über allem. Und der Kontext natürlich auch in den kirchlichen Traditionen, in großen Konzilien, Kirchenvätern und so fort, großen Theologen, die das ausgelegt haben. Da hat sich auch dann auf einem hohen Niveau die kirchliche Lehre in Einzelheiten dann ausgeprägt, also das Glaubensbekenntnis als Grundlage, aber natürlich vertieft in den großen trinitätstheologischen, christologischen, gnadentheologischen Auseinandersetzungen. Und aber das heißt ja nicht, dass man als Katholik, aber auch erst recht nicht als Kardinal der Heiligen Römischen Kirche, wir gehören hierher zum Papsttum unmittelbar dazu, dass wir so uns haben irgendwie in einer senilen Haltung uns dazu befinden, wenn wir schon gegenüber Gott nicht servil sein brauchen und dürfen, weil wir Söhne Gottes sind, Freunde Gottes. Und du musst natürlich auch unter uns das freie Wort nötig sein. Thomas von Aquin, der in ganzer Weise einen Zweifel gelassen hat an der theologischen und glaubensmäßigen Bedeutung auch des Papsttums und des Bischofsamtes, hat trotzdem gesagt, aber trotzdem ist der Papst oder der Bischof in der Diözese eine Einzelperson mit allen möglichen Grenzen, Schwächen. Die Päpste haben im Laufe der Zeit unterschiedliche Bildungsgrade gehabt, unterschiedliche Schwerpunkte, andere Persönlichkeiten. Der eine ist ein bisschen schlafmützig, der andere ist aufbrausend und jähzornig. Jeder hat so sein Päckchen.
Wie ist der jetzige? Und eben, Sie müssen mir dann schon noch sagen, ob Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen können, um Franziskus anrufen, um ihm zu sagen, wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind. Aber wie ist eigentlich der aktuelle Papst? Was ist da? Wie würden Sie sein Naturell beschreiben?
Ja, in früherer Zeit war ja oft dann eben das Kardinalskonsistorium, das sind also die Kardinäle, die sich dann regelmäßig getroffen haben und auch die anstehenden Themen, vielleicht auch notwendigen Entscheidungen besprochen haben, von allen Seiten beleuchtet haben. Das ist ja so, wie bei allem, was die Menschen tun, hat vielleicht einer eine Grundidee, aber der andere sagt, ja, das müssen wir auch noch beachten, das müssen wir auch noch beachten. Keinen endlicher Verstand kann alle Aspekte betrachten. Deshalb haben wir auch dieses Check and Balances, sagt man heute, ne? System. Und das wäre natürlich schon wichtig, ne? Dass dann nicht so ein kleiner Zirkel, der dann irgendwie sich dann rühmt, wir sind diese Nähe und so weiter, so, so Hofstaatsgehabe, das halte ich nicht für gut und da würde ich mich auch nie hineinbegeben. Bei mir sagt man ja, der hat von Kindheit an immer schon so einen eigenständigen Kopf gehabt. Ja. Also, dass schwarz-weiß ist, wenn es schwarz ist, oder dass 2 und 2 5 sind, das lasse ich mir von niemandem einsagen. Wir haben ja auch als Jugendliche natürlich im Gymnasium von Schiller Wilhelm Tell gelesen. Und das beeindruckt mich auch. Also, vor einem Gesslerhut verneige ich mich auch nicht. Weder innerhalb noch außerhalb der Kirche.
Aber einfach um das noch kurz abzuschließen, einfach das, wie muss man sich das konkret vorstellen, die Diskussionskultur in einem Vatikan? Ist das sehr formalisiert? Ist das sozusagen in klaren Sitzungen, in Art ritualhaften Begegnungen? Oder ist das eigentlich unkompliziert? Eben kann man da sozusagen dem Papst mal in allem Vertrauen sagen, du, also da mit dem Genderismus oder wo ihr euch dahin bewegt, das ist ein Irrweg, ich bin da dagegen. Läuft da eine offene Diskussion? Haben Sie ein Klima der Offenheit in diesem Vatikan, der ja für uns Außenstehende sozusagen ein Buch mit 7 Siegeln, wir bestaunen die Kunstwerke und man rätselt, was hinter diesen Wänden vorgeht. Wie offen ist da die Diskussions- und Auseinandersetzungskultur?
Na, das Rätsel ist ziemlich leicht zu lösen. Es geht nicht irgendwie geheimnisvoll zu, sondern alles menschlich mit Höhen und Tiefen. Das ist eigentlich... ja, das Buch hat keine 7 Siegel, ich glaube, steht immer ein einziges. Es liegt ziemlich alles offen zutage, was hier abläuft mit menschlichen Größen und Schwächen. Braucht jeder nur in sein eigenes Herz, seine eigene Familie hineinzuschauen, in der eigene Gemeinde oder in den Staat. Man sieht da alles, wie es abläuft. Es ist überall gleich, wo Menschen zusammen sind. Aber es ist, gibt natürlich auch diese regelmäßigen Zusammenkünfte der Präfekten, also der Leiter der Dikasterien mit dem Papst und auch sonst irgendwie Begegnungen mit ihm. Könnte man natürlich sagen, das könnte man natürlich noch austauschen, das war bei den einzelnen Päpsten auch verschieden. Was ich immer von der Geschichte betrachtet großen Fehler halte, wenn irgendwie sich ein Hofstaat bildet, Hofstaatmentalität, dass jetzt die Medien sagen, der Kardinal ist ein Freund des Papstes, der andere ist ein Feind des Papstes. Also diese Nomenklatur da von Freund-Feind-Denken, das ist ja typisches, ist ja eigentlich nur auf dem Hintergrund eines Hofstaatgehabens zu tun. Und das, also ich glaube, Christus hat nicht einen Hofstaat gewollt, sondern hat Petrus diese Vollmacht gegeben, damit die Kirche aufbaut, nach den anderen Aposteln und den Bischöfen natürlich. Das ist eine Vollmacht zum Aufbau der Kirche und keineswegs irgendwie sollen wir da am Hof Ludwigs des 14. irgendwie uns zum Vorbild nehmen. Das Apostelamt führt zum Martyrium, nicht nur des blutigen Martyriums, sondern auch dem Wort nach. Man kann ja auch angegriffen werden, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgt, haben sie über mich schlecht geredet, werden sie auch über euch schlecht reden. Aber nicht deshalb, weil wir was Falsches gemacht haben, sondern weil wir das Richtige tun, was den Leuten vielleicht nicht so passt. Wenn wir das Kreuz verkünden und nicht jetzt irgendwie mit 12 Legionen Engeln aufmarschieren, die so gesagt, könnte Gott sozusagen mit äußerer Macht jetzt auf den Tisch schlagen und den ganzen Weltladen in Ordnung bringen und so fort. Aber der liebe Gott lässt uns eben Menschen die Freiheit, da können wir auch versagen und was wir auch für die Kirche wünschen, für die Bischöfe und so weiter, bis hin zum Papst, ist ja auch der Bischof von Rom, mit einer besonderen Verantwortung für die Gesamtkirche, dass wir uns nicht so an fürstbischöflichen Gehabe, aber auch nicht so mit diesen internationalen Organisationen, die da so ihre Helden haben, die sich in Davos dann versammeln und meinen, sie kommt auf einmal irgendwie ein besonderes Licht zu, dass sie die Zukunft der Welt gestalten könnten, nur mit der einzigen Rechtfertigung, dass sie superreich sind und die Medien in der Hand haben. Also diese Magnaten und Fürsten und dieser Starkult, der es da gibt, oder der Personenkult, das ist für uns kein Vorbild, die wir, die Jünger sind in der Nachfolge des gekreuzigten Christus. Das heißt auch nicht, dass wir auf der anderen Seite dann sozusagen mit Demut kokettieren können. Das kann man ja auch dann auf der anderen Seite machen. Man kann sich auch dann so wie so ein Fürst aufspielen, der dann alle möglichen Wohltaten dem Volk angedeihen lässt, sind einfach ganz nüchtern, brüderlich, schwisterlich, freundlich seine Aufgabe erfüllt, aber auch den anderen begegnet. Und die größte Freundschaft besteht eigentlich darin, bester Freund ist einer, der einem auch mal sagen kann, na, Freundchen, da hast du dich ein bisschen verrannt. Da musst du vielleicht noch ein bisschen zulegen. Brauchst du natürlich nicht ständig irgendwie von anderen bekritteln zu lassen. Das ist ja auch so ein bisschen Untugend, dass jeder da besserwisserig dem anderen gegenüber auftritt. Sondern echte Freundschaft besteht darin, wirklich in Anerkennung und Liebe und Zuneigung zu einem anderen doch sagen, hier ist vielleicht etwas zu wenig beachtet worden, das muss man auch bedenken, die Wirkungen muss man hier bedenken, und das ist ein echter guter Rat.
Kommen wir zum Schluss auf Deutschland. Deutschland ist ja momentan, wenn man so die Zeitungen liest, im nicht, sagen wir mal, allerbesten Zustand. Es gibt viele, wenn ich in Deutschland bin, die fragen mich, oh ja, kann man noch in die Schweiz auswandern, wie siehst du das? Und so, also zum Teil richtige, so das Exodus-artige Anwandlungen, zumindest die Leute, die sich das leisten können. Wir haben viel Stress in der Politik, wir haben eine Regierung, die da ein bisschen phasenweise in den Seilen hängt. Ich meine, Sie beobachten Deutschland auch schon lange. Wir haben jetzt viel über Hoffnung, über Trost gesprochen. Finden Sie noch ein paar tröstliche Worte für Deutschland zum Schluss unseres Gesprächs? Ich glaube, es bringt ja nichts, wenn man jetzt noch einmal eintaucht in die medial abgehandelten Missstände, wo auch immer sie zu liegen, wo auch immer sie liegen mögen. Noch ein paar tröstliche Worte zu Deutschland, wenn Sie da aus Rom sozusagen in Ihre Heimat zurückblicken.
Ja, vor allen Dingen müssen die deutsche Politik ideologisch abrüsten und diese Meinung, die Aufgabe der Politik wäre es, die Welt zu erklären und die Grundfragen des Menschseins zu lösen. Da übernimmt sich die Politik und es geht immer schlecht aus. Es geht darum, praktische Herausforderungen zu lösen, einen guten Weg zu finden, gutes Erziehungssystem brauchen wir, wo auch das Kind und das Wohl des Kindes und seine geistige Entwicklung im Mittelpunkt steht und nicht irgendeiner Indoktrination mit Regenbogen-Wahnsinn und alle diese Meinung, man könnte sozusagen die Anthropologie, das Menschsein und das Menschenbild nach seinem eigenen Gusto umformen, das führt ja nur ins absolute Chaos und in diese Hoffnungslosigkeit hinein, wo auch gute Bürger, die tatkräftig sind und die sich auch mit dem eigenen Land identifizieren und Verantwortung übernehmen wollen, dann in diese Gedanken treibt, Flucht aus Deutschland zu flüchten. Wir müssen uns auch in Deutschland wirklich auf die großen, guten Traditionen besinnen. Auch in der vorpreußischen Zeit, Deutschland darf nicht unter dieser preußischen Vereinnahmung von 1870 begrenzt werden. Große Philosophie, Dichtung, die aus Deutschland hervorgegangen ist, ganz mittelalterliche Deutschland, das dort die Hauptkulturträger gewesen ist, gerade diese Rheinschiene, das war ja damals sozusagen das Zentrum. Und auch dieses Bewusstsein, dass nicht so ein Zentralstaat die Lösung ist, sondern auch das Partikuläre, das Örtliche, durchaus eine Bedeutung hat, so föderativ organisiert sind, mit kultureller Vielfalt und Schwerpunkten, die trotzdem die Einheit der Sprache und der Kultur nicht verloren hat, die Identität des Volkes nicht aufgegeben hat. Das sind doch die großen Beiträge, die Deutschland auch zur Weltkultur geleistet hat. Und nicht, es ist dann immer schief gelaufen, ob Amazon geeintes militärisch kraftvolles Deutschland gemeint hat, wir können jetzt auf einmal sich als Oberlehrer über die ganze Welt aufspielen und alle müssten irgendwie nach unserem Gusto dann glücklich werden. Oder jetzt gibt es auch noch so prophetische Extravaganzen. Man fährt dann die ganze Welt hinein und betreibt dann feministische Außenpolitik und belehrt woanders die Leute, was eigentlich zu tun haben. Das kann ja doch nicht weit führen, das macht uns nur unbeliebt, also mit Arroganz. Deutschland ist eines unter vielen Völkern, eine wichtige Sprache unter vielen anderen wichtigen Sprachen. Sowohl das eigene wertschätzen, aber auch sich einordnen in ein größeres Ganzes der Menschheit, seinen Beitrag leisten zur Weltkultur, zum Weltfrieden auch und zur Vermittlung auch diese großen Leistungen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, die Überwindung der Klassen und der ideologischen Schranken, die Soziallehre, ein Sozialstaat und das Soziale, die Solidarität aller für alle im Mittelpunkt stand, generationenübergreifend, die Jungen zahlen ein, die Alten kassieren dafür die Rente, für das, was sie früher auch geleistet haben, also generationenübergreifend, auch die Solidarität mit Neuankommenden, ohne dass man jetzt die Flüchtlingspolitik in ihrer Chaotik rechtfertigt, aber Deutschland war immer auch ein Land der Offenheit für andere Kulturen. Es gibt ja viele Leute in Deutschland, die heute die zweisprachig groß werden, große Möglichkeiten dadurch auch haben, Austausch. Aber das heißt nicht, dass die Deutschen einen Grund hätten, sich selber aufzugeben oder sich selber zu hassen. Bei all dem Schlimmen, was natürlich im Nazireich passiert ist, das für immer einen Flecken auf den deutschen Namen gebracht hat, aber Deutschland hat da noch was anderes vorzuweisen. Und ich bin selber in der deutschen Kultur groß geworden, habe natürlich in der Schule die ganzen deutschen Dichter gelesen und die deutschen Philosophen und auch Theologen und die Theologie hat auch der deutschsprachige Bereich, auch Deutsch, Schweiz und so weiter, Österreich, die deutsche Kultur im weiteren Sinn des Wortes. Doch Großes geleistet auf allen Gebieten, auch auf der Technologie. Das ist ja auch sehr wichtig, die Technologie, Entwicklung der Technologie und große Hilfe zur Erleichterung des menschlichen Lebens. Und auf all diesen Gebieten, der Naturwissenschaft, der Philosophie, Theologie, Literatur, Kunst, Werke, natürlich wunderbare Schlösser und große Gebäude, die wir haben, die Städteplanung und so fort. Es gibt so ganz große Leistungen, auf die wir stolz sein können, nicht um uns von anderen abzugrenzen, sondern so stolz sein auf etwas, um selber daran ein Beispiel zu nehmen und auch selber dann in unserer Generation was zu leisten. Das ist der wahre Sinn des Stolzes auf die eigene Vergangenheit als Ansporn, selber auch kulturell und gesellschaftsbildend tätig zu sein.
Kardinal Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Kuppel.